So, dann sage ich einfach mal Hallo zur zweiten Folge Ubuntu Live. Freut mich für alle, die es wieder runtergeladen haben oder gerade dabei sind. Und auch in der zweiten Folge bin ich nicht alleine, sondern zusammen mit dem Daniel Rode-Karge. Und ich sag mal Hallo Daniel.
Moin, ja.
Moin. Ja, klingt typisch, ich würde sagen, süddeutsch. Jeder, naja, die können ruhig alle wissen, wo wir herkommen. Das finde ich nicht schlimm. Da bin ich nicht. Ganz sicher nicht aus dem Süden, komischerweise. Ne? Daniel, vielleicht hast du ganz kurz einmal Bock. Wir hatten jetzt natürlich schon ein bisschen vorweg auch Zeit zu sprechen. Aber vielleicht hast du erstmal ganz kurz Bock, dich vorzustellen. Und mal einfach zu erzählen, wer du bist, was du bist und vielleicht auch einen Hinweis darauf zu geben, was passiert sein könnte, dass du hier bist.
Oh ja, okay. Also was ich bin in erster Linie Mensch und in zweiter Linie habe ich dann noch einen Beruf, also ich bin Lehrer für Technik und ein bisschen Biologie und Informatik an einer niedersächsischen Oberschule, das heißt an einer Schule, an einer Haupt- und Realschule. Und bin in den Job reingekommen, so ein bisschen. Die Geschichte halte ich dir nicht vor, dass ich nämlich eigentlich gelernter Tischler bin und dann über den Zivildienst, den ich an einer Schule verbracht habe, reingerutscht bin in den Lehrerberuf, weil die Menschen dort meinten, Mensch, wenn du Tischler bist, kannst du mit unseren Kindern hier auch Werken machen. Und das hat mich so angespornt und fand ich so nett, dass ich dann letztlich Lehrer geworden bin.
Ach, ehrlich, ist ja voll geil. Das finde ich ja lässig. Also wirklich so über die Schiene umgeguckt und irgendwie gut klargekommen, da geblieben.
Ja, naja gut, dazu gehört natürlich die
Ich
Lehrerausbildung.
wirklich, ja, lag irgendwie ein Studium zwischen, ne?
Da lag ein Studium zwischen, was auch unterbrochen wurde, also was ich unterbrochen habe, aus Gründen, dass ich da gesehen habe, dass an der Universität viele Leute über die Schule reden, aber nicht Schule wirklich machen. Also diese Realitätsferne dort, die Praxisferne der Universität, die hat mich so umgehauen, fand ich so brutal eigentlich, dass ich dann nochmal unterbrochen habe und tatsächlich ganz kurz bei den Waldorfs aufgeschlagen bin und dort Werk- und Gartenbaulehrer, also meine Ausbildung gemacht habe in Kiel. Und dann letztlich aber doch noch zu den an die staatliche Schule gewechselt bin. Und ja, so war dann mein Weg.
Aber ist es oder war es während deiner Ausbildung wirklich so? Ich meine, wenn man sich heute so umguckt oder auch manchmal umhört, so hat man schon das Gefühl, also ich kenne einen Teil Lehrkräfte, die wesentlich jünger sind als ich und im Kopf doch manchmal irgendwie älter. Also hast du auch also ein angestaubtes, etwas angestaubtes Umfeld wahrgenommen während der Ausbildung, während der Uni?
Ja, ich möchte nicht sagen, dass das angestaubt ist. Also erstens habe ich viel gelernt, das ist ganz klar, aber die Themen, so wie sie dort aufbereitet sind, haben mit dem Schulsystem, mit dem Alltag als Lehrer so gut wie gar nichts zu tun. Also da redet sich die Ausbildung auch so ein bisschen raus, würde ich sagen. Und sagt, das wird halt im zweiten Ausbildungsteil, nämlich im Referendariat, im Vorbereitungsdienst, gelernt und gelehrt. Aber das finde ich fast ein bisschen eine Ausrede, wenn ich das so sagen darf. Also die Praxis, es ist schon so, dass ich erlebe, dass das erlebt habe. Es hat sich auch deutlich geändert, aber dass das eine Praxisferne beinhaltet. Doch, doch. Das ist, glaube
Okay.
ich, auch immer noch so. Und ich
Okay.
war halt gelernter Tischler. Ich habe meinen Weg schon gehabt, bin ihn schon gegangen und war Mitte der 20er Jahre, also meiner 20er Jahre, und hatte für mich die Entscheidung getroffen, ich möchte Lehrer werden, weil ich das die Arbeit mit den Kindern nett finde und gut finde, interessant finde. Und ja, und da war ich vielleicht auch auf einem anderen, wie soll ich sagen, auf einem anderen Gleis als jemand, der noch so seine Berufsabsichten da irgendwie, der sich da noch so ein bisschen orientiert.
Okay, ja, aber schon heftig. Aber wie wie kommen wir denn jetzt irgendwie, gut, du hast gesagt Technik, wenn du sagst ein bisschen Biologie, meinst du das denn ernst? Also ist das irgendwie mal ein Fach, das du nur angerissen hast oder, oder sind es nur wenige Stunden?
Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich Biologielehrer geworden bin, weil ich Hunde von Katzen unterscheiden kann.
Okay. So.
Nein, nein. Aber mein Hauptfach ist Technik. Also jeder hat sein Neigungsfach und das Neigungsfach, da bin ich Techniklehrer. Und das ist eben interessanterweise auch vielen oder mehreren nicht bekannt, was Technik eigentlich beinhaltet. Je nachdem, wo man in Deutschland unterwegs ist. Am besten ist es noch beschrieben für Leute, oder am besten Vorstellungen haben Leute, die in der DDR tatsächlich zur Schule gegangen sind, weil es damals diesen polytechnischen Unterricht gab. Also, also wir haben in dem Schulsystem, ist ja nach Bundesländern sortiert und es gibt Werken, da können sich einige Leute noch was drunter vorstellen, aber dieses Fach Technik, gerade wenn man auf dem Gymnasium war, ist so gut wie unbekannt eigentlich.
Ah, okay. Ja, kann ich mir vorstellen. Okay, aber wenn wir jetzt beim Schwerpunkt Technik sind, dann ist ja irgendwie der Weg zur Ubuntu Community, zu Linux, zu freier Software, der scheint ja dann nicht mehr allzu weit zu sein, oder?
So würde ich das sagen, ja. Das ist nachvollziehbar, genau. Also Ubuntu, das ist ja ein Spezialfall, würde ich sagen, ein Glücksfall, möchte ich noch ergänzen. Aber zu Linux bin ich gekommen mit OpenSUSE, ich muss kurz nachdenken, 9.0. Und das war irgendwie in den Jahren um 2006 rum, 2005, 2006. Da habe ich entdeckt in Windows-Zeiten, also... Ja. Dass es da irgendwas zum Download gab, was riesengroß war, eine Riesendatei, die man dann aufteilen musste auf mehrere CDs. Und dann gab es da irgendwie eine Anleitung zu, das kann ich gar nicht mehr so nachvollziehen, wie das war. Und dann dachte ich, was ist das denn? Und hatte damals dann OpenSUSE mit dem KDE-Desktop unter den Fingern und dachte, was ist das? Also ich war wirklich begeistert. Es ist nicht Windows, es funktioniert aber total geil. Tolle Softwareausstattung, die so mit dabei war. Und das war sozusagen der Punkt, wo ich dann wirklich Feuer gefangen habe und von Windows, also mein letztes installiertes, so richtig installiertes Windows-System war wirklich ungelogen Windows 2000. XP habe ich schon nicht mehr mitgemacht.
Oha.
Und und dann war ich, bin ich zu Linux gewechselt. Ne?
Okay. Ist abgefahren. Ich weiß nicht genau, kannst du dich so an den Moment erinnern? Also war es dann quasi das erste Mal KDE oder war es, weil ich kann mich zum Beispiel jetzt nur mal bei mir, ich kann mich sehr genau daran erinnern, es war das erste Booten nach der Installation. Ich war noch ein bisschen früher dran, ich war so irgendwo, ja, keine Ahnung, muss so 99 gewesen sein. Aber halt eben auch mit SUSE, die waren da irgendwie, entweder waren sie in der Version kurz vor 5 oder kurz danach, also entweder war das so 5.1, 5.2 oder 4.9, das sind noch so Zahlen, die mir durch den Kopf gehen, und keine Ahnung, waren glaube ich 75 Disketten oder sowas, also so eine Katastrophe.
Oh, Disketten noch.
Ja, das waren noch die kleinen 3,5 Zoll Dinger da. Und auf jeden Fall war es dann so, die Installation war durch und er bootete das erste Mal, der Rechner. Und die hatten ja damals schon so diese Abfragen hier, Status hier, okay, das okay, File System okay, irgendwie. Wie gesagt, ich krieg's auch nicht mehr genau zusammen, das ist ja nur auch schon mehr wie eine Woche her. Und auf jeden Fall war das für mich so der Augenblick, wo ich gedacht habe, boah, da passiert irgendwas in diesem Gerät. Also, ja, weißt du so, der hat in dem Augenblick so ein kleines Eigenleben entwickelt und ich habe dann da gesessen und dachte, wow, also so geht das auch, weil man kannte halt eben diese ganz normalen Standard-Windows-Bootscreens und das war ja jetzt nicht spektakulär und im Vergleich dazu fand ich das unheimlich spektakulär einfach und habe gedacht, boah, sieht das toll aus, da willst du weitermachen. Obwohl ich auch viele Rückfälle hatte. Ich hatte nachher dann so, als sie, ich weiß gar nicht, wann das mit Ubuntu losging, 2006, 2007, irgendwie sowas, da tauchte das dann plötzlich auf als Distribution und ab da fand ich es eigentlich toll und habe dann auch irgendwann fest gewechselt. Also ich habe noch ein bisschen mehr Windows mitgemacht als du und muss auch heute, sogar heute benutze ich es noch manchmal, aber ja, eigentlich ist das jetzt auch schon seit, keine Ahnung, x Jahren eigentlich nur noch Ubuntu. Nee, und deswegen frage ich immer ganz gerne, also ob du hattest du so diesen einen Moment, gab es so diesen einen Moment, wo du gesagt hast, boah, was habe ich für eine tolle Maschine hier stehen?
Das würde ich so sagen, ja. Und vor allen Dingen dieses Konzept, was dahinter stand. Also das war so, hat mich sehr, sehr, sehr angesprochen. Ich kann das gar nicht anders sagen. Also und vielleicht noch weg von diesem KDE, denn viel hängt ja auch mit der Benutzeroberfläche zusammen. Also bis heute schätze ich an den Linux-Distributionen die Offenheit dieser Benutzerumgebung. Also dieses Desktops, was ja viele Leute, die mit Windows zu tun haben, ja, sich auch nicht so richtig einordnen können, sage ich mal so. Desktop ist für sie ein Hintergrund, ein Hintergrundbild oder die Anordnung von Startern auf ihrem Desktop oder so, aber dass es quasi komplett andere Benutzeroberflächen gibt, was ja Linux eben ausmacht, das verstehen viele Leute aus der Windows-Welt nicht und ist aber der Punkt, warum ich es einfach liebe tatsächlich. Genau. Weil das so kreativ ist, so auch sehr individuell ist eben. Von den Leuten, die so sehr technisch orientiert mögen, zu denen, die so Plug and Play oder auch die immer noch ein Startmenü unten haben möchten. Das ist also sozusagen alles drin, wie die Bedürfnisse halt sind.
Ja. Hast du irgendwie von vornherein, also wenn du sagst so 2006, hast du von vornherein irgendwie ein Gefühl gehabt für freie Software? Also dass du sagst so, hast du für dich von vornherein so einen Unterschied gemerkt? Also zwischen, dass man jetzt sagt, das eine ist halt eben proprietär, abgeschlossen, dicht und bei dem anderen habe ich halt hier meine vier Freiheiten nach Stallman und kann das weitergeben und kann es teilen und sowas. Also so eine Sache, wo ich jetzt heutzutage sagen würde, das Einzige, was ich da teile, ist ein Link irgendwie hier, da kannst du es runterladen. Aber jetzt so diese direkte Weitergabe als Aktion gibt es ja nicht. Und hast du da irgendwie, hast du quasi so bei erstem Kontakt oder nach kurzer Zeit, hast du da irgendwann mal so ein Gefühl für entwickelt, dass du gesagt hast, oh, das finde ich aber wichtig oder das ist mir, also weil ich finde so auch gerade so bei der freien Software wird die soziale Komponente immer so ein bisschen nach vorne geschoben und ich weiß nicht, so in Communities, ja, alles klar, da kriege ich das halt auch so mit, aber jetzt, also zu Software habe ich irgendwie keinen sozialen Bezug.
Muss ich ja mal sagen. Ja, ich weiß nicht genau, was du mit sozialem Bezug meinst. Ich finde die Frage total spannend, weil ich ja in der Szene, vielleicht ist das ein bisschen übertrieben gesagt, aber in dem Bereich der freien Software ja durchaus engagiert bin mit Handbüchern für Lehrkräfte, wo ich eingeladen wurde mitzuarbeiten. Aber wann dieses Bewusstsein sich entwickelt hat, das ist eigentlich eine ganz spannende Frage. Also vielleicht rolle ich es nochmal von Anfang an auf. Ich kam, also ich habe früh auch mit Computern angefangen und bin damals, wie wahrscheinlich viele Leute, habe Raubkopien runtergeladen. Genau. Und die zugehörigen Schlüssel, also die Keys heißen sie ja immer noch, und dann über Emule oder Amule oder wie es auch immer hieß. Und dann war interessant eben, dass es dieses Ding, also ich beziehe mich jetzt nochmal auf diese OpenSUSE-CDs, dass es das gab, ohne dass das illegal war. So, genau, das war so ein Schlüsselmoment. Und erst in den Jahren danach habe ich gemerkt, dass das ein Konzept, also dass ein Konzept dahinter steht. Also dieses Konzept der freien Software. Mit Stallman den respektiere ich für seine Ideen, aber hatte ich von vornherein Probleme, sage ich mal. Der hat ja inzwischen auch seinen Ruf ziemlich ruiniert. Ich weiß nicht, ob dir das,
ja.
ob du das so mitverfolgt hast. Müssen wir vielleicht auch nicht ausbauen jetzt, dieses Thema, aber also dieser Aspekt, dass es kostenlos ist und kostenlos nicht im Sinne von Freeware, sondern kostenlos im Sinne von freie Software. Also
genau, ja.
Ne, das kam dann irgendwann und wurde dann irgendwann auch zu einem Prinzip, dass ich nämlich gesagt habe oder für mich entschieden habe, wenn ich zum Beispiel mit Schülern, also im Fachbereich Technik, irgendwas mit Computern arbeite, dann sollten die Werkzeuge, die wir in der Schule benutzen, sollten die auch zu Hause einsetzen können, ohne dass es da irgendwelche Einschränkungen gibt oder dass sie, weiß ich nicht, da ein Abo abschließen oder sonst was.
Genau,
und
ja.
So hat sich das bei mir entwickelt.
Okay. Ja, gerade als Lehrer hast du ja die letzten 13, 14 Monate wahrscheinlich auch eher als Herausforderung gesehen, sage ich jetzt mal einfach. Also, ja. weil ich denke mir, was war denn so im letzten März der erste Reflex, als auf einmal alles in Richtung, oder ich weiß gar nicht, ob es im März dann schon losging, aber alles schwenkte dann so ein bisschen in Richtung Digitalisierung und ja, irgendwie jetzt kam ja dann auch dieses so, wir machen auch mit den Schülern alles von zu Hause. Was war denn dein Reflex, dich hinzustellen und zu sagen, ich habe euch gesagt, dass das schwierig wird? Oder hast du dich einfach gefreut, dass du einen Vorteil hattest, schon ein bisschen vorne weg warst?
Ja, also ich sag mal so, ich habe in Niedersachsen auch 3 Jahre in der Medienberatung, also in der niedersächsischen Medienberatung gearbeitet. Das ist, ich muss wieder ein ganz kleines bisschen ausholen. Mhm. Das ist eben, ja, wie soll ich das nennen, eine Einrichtung, so, ich glaube, das ist so ganz gut beschrieben, Einrichtung, die sozusagen die Schule begleitet hinsichtlich der Digitalisierung und hinsichtlich der Unterstützung beim Einsatz von Medien, digitalen Medien, aber eben auch meinetwegen konventionellen Medien, analogen Medien. Aber Schwerpunkt sind natürlich die digitalen Medien. Und in dieser Zeit, ich glaube, das war von 2000, kriege ich jetzt nicht mehr so ganz schnell zusammen. Also war auf jeden Fall, ist noch nicht allzu lange her, sage ich mal. Und da war eben das Anliegen, dass diese Digitalisierung oder den Umgang mit Digitalisierung in die Schulen zu bringen. Und nicht nur drüber zu reden, sondern dass auch ein Mehrwert für die Lehrerinnen und Lehrer da erkennbar wird. Und auch diesen Umgang zu üben. Und was ich zu der Zeit, du sprichst jetzt die Corona-Zeit an,
genau.
Was ich da wahrgenommen habe, ist einfach, dass das sozusagen, man konnte sich so ein bisschen in den Mund fusselig reden oder man konnte sich auch als Medienberater beraten hinsichtlich der Medien, aber den Turbo, der Super-Turbo, der wurde jetzt erst durch die Corona-Zeit gezündet.
Ja, das sehe ich auch so. Also man war jetzt halt auf einmal gezwungen, sich damit zu beschäftigen und ich finde es eigentlich fantastisch, ich weiß gar nicht, ob ich das in der letzten Folge irgendwie schon mal ähnlich erzählt habe, aber ich finde es eigentlich fantastisch, dass man, weißt du, im Regelfall wird erstmal alles zerredet. So, also wir fangen irgendwie an mit, wir müssen Sachen online machen oder wir müssen Unterricht online machen. Dann landen wir bei, ja, welche Lösung ist die beste? Dann landen wir bei, hui, 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 ist das irgendwie datenschutzkonform? Und also wir bauen eins nach dem anderen dazu und sagen ganz am Ende, nee, dann lassen wir es lieber. Wir kriegen gerade nichts Vernünftiges zusammen. So. Also das ist so der Weg, den ich so kenne, jetzt ohne da jetzt konkret an Einzelfälle zu denken. Aber das ist so das, was mir dabei... Und da finde ich halt wirklich, dass so wie jetzt in diesem Fall hat Corona halt mal einfach dafür gesorgt, dass man sagen musste, nee, jetzt nimm was, weil du kommst jetzt nicht drum rum, du musst irgendwie weitermachen. Und das finde ich gut. Also ich finde es im Grunde besser, erstmal eine schlechte Software zu nehmen, wo man dann im Nutzen darauf hinwirkt, dass sie besser wird, als ewig zu sagen, nee, das lassen wir mal lieber.
Ja, aber ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, ob das so nur kritisch zu sehen ist. Also ich verstehe, was du meinst, von wegen Zerreden und so weiter. Es muss irgendwie das Ding muss auf die Füße gestellt werden und da muss man auch mal ein bisschen an bestimmten Stellen irgendwie zurückstecken. Aber ich habe zum Beispiel einen engen Bezug zu Polen und Polen ist ein Land, was eben diese Digitalisierung gerade in den Schulen extrem fortgeschritten oder wo die sehr weit fortgeschritten sind. Also
Okay.
zum Beispiel digitale Klassenbücher ist da ein Standard. Da muss man nicht irgendwie Kollegien weiterbilden, oh, was ist das denn und was ist vielleicht der Mehrwert, sondern das wird da einfach, die leben dort, die Dinger, ja, genau wie in den baltischen Staaten.
Ja.
Wenn man das aber so ein bisschen von außen betrachtet, dann muss man echt sagen, dass dort große Konzerne einfach reinrollen und zwar ungebremst. Und da würde ich sagen, diese deutsche so ein bisschen Zögerlichkeit hat da den Vorteil, dass auch mal geschaut wird, wie steht das Ding denn? Also wie führen wir das ein? Wer ist das, der uns dieses Produkt da anbietet und so weiter und so ein bisschen ja, so ein bisschen Besinnung einkehren lässt. Ich, ja.
Ja, also bei dem Teil würde ich auch sogar noch mitgehen, ne? Also, weil es gibt ja so die, keine Ahnung, also es gibt ja die Schlacht ums Klassenzimmer ist hier in Deutschland etwas kleiner, behaupte ich mal einfach, wobei das auch schwer im Kommen ist. Also, oder beziehungsweise, ja, eigentlich fängt ja sogar schon die Schlacht um den Kindergarten an, wo ich dann irgendwie die Microsoft Digitalmäuse oder irgendwie sowas finde an diversen Kindergärten, ne, wo dann halt so Förderprojekte laufen und an den Schulen, also ich weiß es nicht genau. Ich glaube, Google ist in Deutschland bisher raus. Da wüsste ich nicht, dass sie sich irgendwo um was bemühen, aber Microsoft ist ja definitiv auch mit Schullizenzen, mit Vorteilen für Schüler und so weiter und so fort. Also die kämpfen schon an der Front irgendwie. Und Apple hätte ich bisher auch zumindest nicht so offensichtlich mitgekriegt wie in Amerika zum Beispiel. Da ist die Schlacht noch ein bisschen heißer, ne? Aber also Schulen grundsätzlich kommen ja da schon ins Visier so ein bisschen, oder?
Also ich äußere mich jetzt mal nicht zu Markennamen. Ich
Nee,
bin
brauchst du ja. Nee, nee.
das, nee, mach ich nicht. Ich bin IT-Beauftragter bei uns an der Schule
Okay.
und versuche eigentlich da nicht über den Aspekt von Firmen zu reden. Das ist auch verbreitet so. Diese Firma bietet super Produkte und die andere Firma bietet noch bessere Produkte. Mein Ansatz ist dann immer zu fragen, was wollen wir eigentlich, wofür wollen wir das eigentlich einsetzen, und was wollen wir damit machen? Ich kann mich erinnern, vor 10 Jahren war meine Tätigkeit als Berater. Jetzt kann ich das so ein bisschen zeitlich einordnen. Damals gab es einen riesen Hype um interaktive Tafeln, also interaktive Whiteboards.
Diese Whiteboards, genau.
Genau, und das Zeug war sehr teuer. Es wurde angeschafft, weil es eben dafür Gelder gab. Aber es hat wirklich keine 3 Jahre gedauert. Dann standen die ersten Geräte rum und wurden vielleicht noch im besten Fall als bessere Beamer benutzt. Aber nach 5 Jahren, 6 Jahren, und da gibt es vielleicht Ausnahmen und ich finde, die Ausnahmen bestätigen die Regel, waren diese Dinger, weil sie keiner benutzen konnte, weil sie technisch sehr komplex sind, waren sie halt einfach, standen sie da halt einfach unbenutzt rum, so
Ja,
sage
ist
ich das
das,
mal.
das habe ich, also ich kenne die, ich kenne diese Magic Board, wie auch immer die hießen. Ne, ich habe die halt auch so in der Grundschule stehen sehen bei meinen Kindern und sowas. Aber waren die jetzt wirklich technisch schwer zu bedienen? Ich habe immer gedacht, dass einfach wirklich die Killer-Anwendung fehlt dafür. Also dass bei ganz vielen einfach also das ist ein tolles Ding, aber es gab keinen Bedarf dafür, weißt du?
Ja, weiß ich nicht, Killer-Anwendungen, hätte es das rausgerissen. Ist als System extrem komplex. Also,
Ja.
es fängt dabei an, dass du 2 Geräte einschalten musst und dass du zu der interaktiven Tafel noch immer auch einen Computer brauchst, als Gerät, was das ansteuert sozusagen. Und dann, wenn da an irgendeiner Stelle, zum Beispiel das Soundsystem ist dann auch noch integriert und so weiter, wenn an einer Stelle es hakt, und das habe ich ganz, ganz, ganz häufig erlebt, dann ist es so, dass die Lehrkräfte dann sagen, ey, das funktioniert hier nicht so, ich greife auf, also vielleicht benutze ich noch den Beamer, umgehe diese ganze interaktive Funktion, und dass die das dann eigentlich so ein bisschen reduziert benutzen, als Beamer, mhm. als Leinwand, aber dass es nicht wirklich sich durchgesetzt hat, da irgendwas mit anzustellen. So würde ich das beschreiben.
Okay.
Und wenn man jetzt sieht, der Hype würde ich das jetzt nicht nennen. Also die Smartphones haben sich ja wahnsinnig verbreitet. In welchem Film habe ich letztens noch ein Nokia gesehen? Ach Mensch, ich habe nicht
in
viel
der
Zeit.
Matrix.
Ja,
Matrix
ich hab nicht,
hatten noch diese.
Ja, ich habe nicht viel Zeit zum Fernsehen, aber ich habe letztens irgendwie eine Serie im Fernsehsender Arte in der Mediathek gesehen. Da wurde ein Nokia benutzt, und ich habe versucht zu recherchieren, welcher Jahrgang war dieses Nokia, so ein Klapphandy, so ein ganz cooles Teil, mit eingebauter Tastatur, also vollwertiger Tastatur.
Ach, so eins, ja.
Ja. Und dass ja unglaublich viel passiert in diesen, ich sag mal, 10 Jahren. Und ja. heute sind diese Smartphones so weit verbreitet und diese Interaktivität steckt in den Geräten, dass es eigentlich heute ein Katzensprung wäre. Und auch da kommen wir wieder an ein kleines Problem. Ein Katzensprung wäre, wenn wir einen Beamer hätten, wo man sein Smartphone drauf abbilden könnte, also mit verbinden könnte, so mal eben so, dann wäre das ganz schnell gemacht, dass man nämlich diese interaktiven Funktionen benutzt. Zum einen für Präsentationen, zum anderen um Skizzen zu machen, um ein bisschen, wenn man ein bisschen größeren Bildschirm, also in Form eines Tablets hat, dass man irgendwie ein Tafelbild auf dem Tablet eben zeichnet. Aber auch da gibt es wieder einen Haken an der Sache, Stichwort, also so, dass die Komplexität erhöht wird, dass du das im Lehreralltag nicht wirklich gebrauchen kannst. Die Verbindung zum Beamer ist ganz kompliziert. Also ich habe noch keine gute Lösung dafür gefunden.
Na, ich habe zweimal, glaube ich, habe ich einen Vortrag gehalten mit, also wo die Folien dann vom Telefon kamen. Und man muss in dem halt eben wirklich einfach gucken, was, also du äußerst dich nicht und ich sage einfach, ich habe dann benutzt entweder ein Apple TV oder ein, wie heißt denn diese kleine Android-Box?
Chromecast.
Chromecast, genau. Also einen von den beiden, je nach Telefon.
Ja, genau.
Ne? Ja, naja, also ich hatte jetzt halt auch das seltene Glück, dass sie da beide rumstanden und ich mir dann einfach die richtige rausgesucht habe, und das funktionierte dann ganz gut und war natürlich, ist halt irgendwie ein ganz cooler Move, ne? Wenn du nicht ständig auf die, keine Ahnung, ich nehme immer Space, wenn du halt nicht ständig auf die Spacebar drückst, um deine Folien weiterzuschalten, sondern machst das einfach am Telefon mit dem Daumen. Ist ganz cool. Ich mag es ganz gerne.
Macht schon einen schlanken Fuß, ja, aber ja. Davon rede ich und gucke jetzt, ich meine, ich versuche ja den Bogen zu halten, dass ich jetzt nicht aus dem Nähkästchen nur so plaudere,
ja.
Sondern Stichwort freie Software, und da könnte man ja auch ein Stück weit zu kommen, Stichwort freie Hardware. Da finde ich es bedauerlich, dass es eben da noch keine Schnittstelle gibt, die quasi wirklich für alle Systeme, also meine Schülerinnen und Schüler, die rennen mit Smartphones, mit unterschiedlichen Betriebssystemen rum, und dass es für die keine Möglichkeit gibt, sich mal eben so quasi mit dem Beamer zu verbinden und dann, weiß ich nicht, was sie dann gemacht haben, aber eine kleine Präsentation oder ihren Schulversuch oder einfach nur Bilder aus ihrer Freizeit im Sinne von, in welchem Zusammenhang man das auch immer irgendwie einsetzen kann, aber dass sie da Bilder präsentieren und dass das nicht möglich ist, das ist wirklich schade.
Ja, wobei das natürlich auch so ein bisschen, also so die eine Seite, freie Hardware ist sowieso aus meiner Sicht ziemlich schwer zu kriegen. Also ich, es gibt da auch einen Laden, ich glaube, der ist auch in Polen, die sich halt viel um solche Sachen kümmern, also beziehungsweise die gucken dann halt eben, dass du komplett ne, ein anderes BIOS drauf hast, so dass da wirklich nichts mehr ist, was in irgendeiner Form geschlossen ist. Und muss man aber auch fairerweise sagen, also die verkaufen relativ alte Hardware für einen ziemlich hohen Preis. Also da zahlst du dann nochmal für die Freiheit drauf. Und natürlich hast du aber auch die andere Seite, dass zum Beispiel Apple oder ja Google, denke ich mal, wird da nicht anders sein, dass beide halt irgendwo sagen, ja, ich will das gar nicht kompatibel haben, weil das ist ja mein, ne, im Business heißt es Unique Selling Point, hier irgendwie mein, na, Alleinstellungsmerkmal.
Alleinstellungsmerkmal. Mhm.
Genau. Und da leben die natürlich ganz gut von. Ne?
Ja, gut. Das mag so sein, das ist so, aber da ich finde die Frage, also es gibt an mehreren Punkten, finde ich, laufen wir schon auf so etwas zu, wo dann mal die Frage gestellt werden muss, sag mal, kann das eigentlich so sein, wie es ist? Und da nenne ich jetzt zum Beispiel mal ein ganz hohes, heißes Ding, zum Beispiel unsere Mobil, also dieses 5G-Netz, was aufzubauen ist.
Ja.
Da wurde ja festgestellt, oder da die aktuelle Diskussion dreht sich ja darum, dass, ist es Huawei? Ich glaube schon.
Ja, ja.
Dass die da ihre Bauteile verbauen und das aber unterstellt wird. Und ich finde, das ist nicht von der Hand zu weisen. Und das muss man wirklich berücksichtigen, dass eventuell in diesen Chips, die da verbaut sind, also in irgendeiner Weise eine Hintertür drin ist, die es ermöglicht. Also entweder, ja, weiß ich nicht, Spionage ist nur eine Sache, aber so ein System auf jeden Fall zu kompromittieren, zu fernzusteuern. So, und ich bin jetzt kein Verschwörungsmystiker, ich mag sowas nicht, aber ich finde, da ist auch was dran. Also wenn man ein bisschen realistisch daran geht, dass da widerstrebende Interessen sind und ein Staat oder vielleicht ja auch ein staatsgelenkter Konzern dort den Zugriff hat auf bestimmte Bauteile, dann ist es schwer von der Hand zu weisen, dass, wenn die Möglichkeit besteht, dass das dann auch eingesetzt wird zu irgendwelchen Zwecken.
Ja.
Und da muss man sich dann fragen, ob es nicht besser wäre, auf etwas zu setzen, was wir als demokratischer Staat auch kontrollieren, was kann, so, wo man auch eventuell checken kann, hey, läuft das sauber sozusagen. Weiß ich nicht, ob das
genau
jetzt zu hoch gegriffen ist, ob
nee,
die jetzt uns
zu hoch,
fern
also,
vom...
Nö, überhaupt nicht. Und zu hoch gegriffen finde ich es im Grunde auch nicht, weil also zum einen, Edward Snowden hat uns gezeigt, was geht. Keine Ahnung, jetzt so bei chinesischer Hardware, wie auch immer, vermuten wir, das könnte alles in Ordnung sein oder halt alles auch nicht in Ordnung sein. Weißt du, also ich glaube, dieses, gerade auch so in den IT-Bereichen, also beziehungsweise auch so in dem ganzen Datengeschäft, sage ich mal, ist, glaube ich, Fairness nicht mehr das Ding. Ich glaube, da wird kein Wert mehr drauf gelegt. Also ich weiß nicht, hast du oder kennst du das von Shoshana Zuboff, Zeitalter des Überwachungskapitalismus?
Nein, kenne ich
das
nicht.
Das habe ich durch. Es, also gibt's ja auch nicht. Es ist A, anstrengend und B, frustrierend. Und zwar in der Reihenfolge irgendwie, das ist ein furchtbares Zahlenpamphlet, wo dir irgendwann schlecht wird, weil du einfach nicht mehr zuhören kannst. Und auf der anderen Seite ist natürlich so dieses, wie wird Verhaltensüberschuss ausgewertet und verkauft und weitergegeben. Und dann hast du auch irgendwie gar keinen Bock mehr, irgendein Smartphone zu benutzen oder sonst nicht was. Und da habe ich mir irgendwann dann gedacht, nee, das lässt du jetzt und benutze es trotzdem weiter. Dann lese ich einfach das Buch nicht weiter. Nein, aber und ich sag mal, auf dieser Basis, die man da hat und halt, wie gesagt, auch die ganzen Geschichten, die Snowden irgendwie rausgetan hat, warum sollte man da jetzt vermuten, dass China da in irgendeiner Form besser ist? Also für mich nur schwer vorstellbar. Von daher denke ich, du hast da vollkommen recht mit. So kurz hätte ich es machen können. Hast du gemerkt? Ich bin irgendwie Zeit geschunden gerade. Nein, aber ja, das, was du gesagt hast, auch Huawei und die 5G-Netze. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, also da ist mir in der Zwischenzeit fast egal, dabei geht es jetzt nicht um 5G, ne? Auch wenn ich gechippt bin in der Zwischenzeit, aber dabei geht es mir gar nicht mal um 5G, sondern es geht halt wirklich darum, dass ich von den Firmen da eh keinem mehr so richtig glaube, weil sie natürlich alle auch closed sind. Die wollen halt ihre Betriebsgeheimnisse auch für sich behalten. Ne? Und da wäre es natürlich echt mal auch ein geiler Zug, wenn es so gerade in solchen Bereichen einfach mal freie Software geben würde, beziehungsweise freie Hardware, die da flächendeckend zum Einsatz kommt. Ne? Wo theoretisch jeder erstmal reingucken kann.
Also ich habe das jetzt angesprochen, weil ich finde, das ist auf jeden Fall ein Punkt, um den man nicht so rumkommt. Ne? Das wollte ich damit zum Ausdruck bringen. Das ist, also wir hatten ja eingeleitet mit der Geschichte, mit der Offenheit von Geräten im Schulalltag, also in der Schule, um zum Beispiel jetzt das Bild vom Bildschirm da irgendwie an die Wand über den Beamer zu kriegen, und dass es da eben Schwierigkeiten gibt, dass das eben abgeschlossen ist, und das ist eben ein ganz großes Beispiel dafür, wo sozusagen die Frage nach dieser Freiheit eine ganz wichtige ist.
Ja.
Und so, auf den Punkt wollte ich es jetzt eigentlich bringen. Ich kann technisch da kaum Aussagen zu treffen. Ich kann keine Aussagen zu treffen, inwiefern Huawei wirklich oder der chinesische Konzern da irgendwie seriös ist oder was. Aber es ist auf jeden Fall eine Frage, die man stellen muss. Da kommt man nicht mehr drum herum.
Genau. Ne? Genau das. Also genau das. Ja, im Grunde sehe ich es genauso. Ne? Du hast halt eben dieses Ding, ob das jetzt, keine Ahnung, ersetze Huawei gegen irgendwen anders.
Ja,
genau. Ist egal, die waren jetzt halt ein gutes Beispiel, weil die ja in den letzten Monaten oder ja so im letzten halben Jahr da irgendwie auch immer wieder in der Diskussion waren. Wie gesagt, das könnte auch, weiß der Geier, Western Digital oder wie sie nicht alle heißen, also die müssen auch nicht alle aus China, die können auch aus Amerika, die können auch aus Norwegen oder sonst nicht wo kommen. Ja, da ist das mit dem Vertrauen in der Zwischenzeit in alle Richtungen ein bisschen schwächer geworden. Sagen wir es mal vorsichtig. Ne? Weil einfach, tja, ich glaube, dass da am Ende zu viel Kohle drin steckt. Und wenn dann irgendwo wieder jemand etwas aufgedeckt hat, dann stellen die sich alle hin und sagen, hoch, Entschuldigung. Ne? Andere große Firmen verlieren 50 Millionen Datensätze oder 500 Millionen, ich weiß es nicht mehr. Die ihnen so auf einmal abhanden kommen und die stellen sich auch hin und sagen, ach Mensch, tut uns leid. Also das ist, ja, ich glaube, oh, da können wir eine Sondersendung zu machen. Ey. Das ist heftiges, harte Themen irgendwie.
Ganz ja, und da ist, glaube ich, auch der Podcast vom Chaos Computer Club so, der ist ja noch ein bisschen näher dran an diesen wirklich technisch, die sind einfach technisch versierter als ich jetzt zum Beispiel.
Oder definitiv bei mir auch. Ne? Ja, genau. Deswegen, die können es dann nochmal so in Einzelheiten erklären. Das ist so das, was mir... Ich habe es irgendwann mal, das ist schon ein paar Jahre her, dass ich so ein Content Delivery Network, also so ein Akamai, die so die Updates für Apple und so ausliefern, die habe ich mal als Netzwerkdienstleister bezeichnet und hatte dann in der nächsten Podcast-Folge auch schon gleich einen neuen Gast, der das alles wieder gerade gezogen hat. Also von daher, also ganz, ganz der technisch nicht aus dem Maschinenraum, sagen wir es mal so, oder nicht aus den Untiefen des Maschinenraums, sondern eher, ich bin da doch eher so an Deck meistens. Ja, freie Software in der Schule, würdest du denn sagen, dass bei euch, also oder bei dir an der Schule, bei deinen Schülern, so in deinem Umfeld, Zum einen, dass da überhaupt von vornherein sowas wie, also ist ein Interesse oder eine Neugier. Und das andere, was mich natürlich auch noch interessieren würde, so hast du durch deinen Einfluss, bemerkst du an eurer Schule halt irgendwie, dass sich was ändert, auch in Bezug auf die IT-Systeme, auf den Umgang mit IT? Würdest du sagen, dass von mir aus Kollegen oder auch Schüler einfach ein Teil kritischer geworden ist, so der proprietären Software gegenüber, oder wie was ist so dein Eindruck davon?
Also, nun habe ich ja den Vorteil oder unterrichte ich ja Informatik und Technik, und dazu gehört es für meine Begriffe ganz klar und auch nach dem Lehrplan quasi nicht Anwendungen zu schulen oder auf eine bestimmte Software zu schulen. Da ist immer anzuführen, dass zum Beispiel das Office-Programm des Marktführers, sondern mein Ansatz ist es dann immer quasi so, die zu vermitteln, dass welche Breite es auch gibt, sondern so ein Stück weit Allgemeinbildung dort in diesem Bereich zu vermitteln. Und wenn es zum Beispiel um Stichwort Betriebssysteme geht, dann habe ich schon so fröhliche Installationspartys gemacht, dass wir tatsächlich mal geguckt haben, was für, also neben dem, so dem formalen Hinweis darauf, welche Betriebssysteme es gibt, oder der formalen Recherche nach den Namen der Betriebssysteme. Aber Linux bietet sich ja unglaublich an, da auch mal das mal anzugucken, also mal zu installieren und so dieses System damit auch ein Stück weit verständlich zu machen, nämlich dass es ein Bootsystem braucht, also so einen kleinen Startvorgang, und dann erst funktioniert, was weiß ich, der Mauszeiger oder so. Und da habe ich durchaus Interesse erlebt bei den Schülern, weil die gesagt haben, oh, das sieht aber schön aus, so ganz, ganz, wie soll ich sagen, phänomenologisch, oh Mann, das sieht toll aus. So, und die Frage, die du jetzt gestellt hast, also Interesse, so weitergehendes Interesse, dazu würde ich sagen, nee, eher nicht, weil das genau wie bei den Lehrkräften so ist, dass der Mehrwert, also der persönliche Mehrwert da absolut in Frage steht oder im Vordergrund steht, so möchte ich das sagen. Mhm. Also wenn du für dich, wenn die Kids, die zocken, das ist ganz klar so. Weil die zocken, gucken YouTube. Und wenn es ein Werkzeug gibt, mit dem sie zocken können, mit dem sie spielen können, das ist ja in der Pandemie auch wahnsinnig präsent gewesen, diese Nutzung von Computerspielen, ja. Konsum von Computerspielen, dann wird man schnell feststellen, dass gerade Linux dafür, die freie Software, eben nicht so das Beste ist sozusagen, was die da ihre Bedürfnisse, wo sie ihre Bedürfnisse erfüllt sehen. Und was ich sehe, ist, dass die Kinder, also Kinder, dazu gehören auch Jugendliche, dass die sich orientieren an den Sachen, die Erwachsene gebrauchen. Und wenn ich als Lehrer dort, als Lehrperson, mein LibreOffice öffne und sage, ich kann damit super Präsentationen erstellen, und hier, guck mal, mit dem Zeichenprogramm kann man super Sachen machen und sehr einfach, kann man tolle Folien malen, so, dann gehen sie da mit, sozusagen. Aber dass ich jetzt sagen würde, sie verstehen das Konzept oder dass es wird thematisiert, es wird thematisiert, aber es spricht sie nicht wirklich an. Nicht in meiner Schulform der Haupt- und Realschule.
Okay. Ja, weil genau, du hast vorhin einen Punkt nochmal angesprochen. Ich habe einer von meinen beiden Söhnen, der ist quasi auf der weiterführenden Schule dann in sowas gelandet, was man dann die Laptop-Klasse oder wie auch immer ja nennt, also die da relativ früh dran geführt wurden. Und ich habe dann mal an einem Elternabend irgendwie, habe ich versucht, für mich einen Fanclub zu gründen, und habe halt einfach mal gefragt, bekommen die Schüler denn in Informatik jetzt eine Produktschulung oder wird ihnen Tabellenkalkulation beigebracht? So, und der war natürlich, das hat erstmal für echt viel Freude gesorgt. Die fanden das alle überhaupt nicht spannend.
Ach so.
Und Ja, das Ding war im Endeffekt aber, und da musste ich mich zumindest einen kurzen Augenblick erstmal geschlagen geben, dass die Antwort war, du, wenn Arbeitgeber nach etwas suchen, dann suchen die nach Leuten, die, da sind wir bei der Tabellenkalkulation vom Marktführer, das suchen die. Oder die suchen halt nicht Textverarbeitung, sondern die suchen Leute mit der Textverarbeitung vom Marktführer. Er sagt, die suchen danach. Und deswegen schulen wir hauptsächlich auf
Auf
diesen
diese
System,
Produkte.
genau,
Ja.
auf diese Produkte. Und das finde ich halt wirklich ein bisschen schade. Aber das ist halt auch wirklich genau dieser Punkt, was ich vorhin gesagt hatte, die Schlacht ums Klassenzimmer. Ne? Also wenn du guckst, so, ich sage, in den Staaten irgendwie ist Google in unheimlich vielen Klassenzimmern drin. Und die bauen einfach auf den Effekt, was sie als Kinder und Jugendliche kennenlernen, das möchten sie später im Berufsleben auch benutzen.
Ja, da kann ich dir jetzt in dem Sinne nur recht geben oder kann dir nur zustimmen, dass die Situation so ist. Da habe ich aber so ein bisschen den Luxus, dass, oder auch den Anspruch, dass die Kinder da besser geschult werden. Einfach weil wenn man sich die Realität mal anguckt von dem, was da so verkauft wird als Idee. Also man könnte ja die Idee haben, Mensch, wenn du ein Produkt von einer Firma dir anschaffst, dann bist du da auf der sicheren Seite, dann funktioniert das immer gleich und hast du auch keine Kompatibilitätsprobleme und so weiter. Aber das genau ist es ja nicht. Das ist ja eigentlich das
Genau.
Lustige daran. Dass du je nachdem welches Produkt, also welche Produktserie, welche Produktversion die Elternhäuser haben, die Familien betreiben da, dann sind die schon völlig außen vor mit bestimmten Sachen.
Ja.
Oder ganz stark, du hast Google angesprochen, den großen Internetkonzern, der ja quasi mit seinen Online-Produkten, also was viele Leute gar nicht so ausreizen, aber die Möglichkeiten zum Beispiel eines Google-Kontos sind ja wahnsinnig. Das ist ja
Ja.
super toll eigentlich, ne?
Ja.
Und das war auch so ein, bevor sozusagen serverbasierte Textverarbeitungssysteme so sich ein Stück weiter etabliert haben, war das ja eine super Alternative zu irgendwelchen Installationen, die man da vornehmen musste. Und da, wenn man da jetzt ins Detail guckt, ist es so, dass eigentlich Schülerinnen und Schüler, die da ein bisschen breiter geschult werden, eigentlich die besseren Karten haben, weil sie vielleicht nicht die Detailfunktion kennen von dem Produkt, dem einen Produkt, was alle benutzen, in Anführungszeichen, sondern sie haben eine Anwendungskompetenz. Also sie wissen, wie sie ein Programm und ganz allgemein, wie sie ein Programm benutzen.
Ja.
Und da, das ist in der Schule eben ein Luxus und auch ein Anspruch, dass das eben vermittelt wird. Und dass, wenn sie in die Situation kommen, und auch da muss man mal, finde ich, muss man auch mal die Augen öffnen, dass sich auch da etwas verändert, dass nämlich viele, viele Firmen jetzt gerade in dieser Pandemie auch serverbasierte Systeme benutzen, auch wieder. Klar, tatsächlich von dem Marktführer, aber eben auch anders und andere Produkte. Und wenn ich jetzt gucke, wir fahren ein Schulserversystem, was in Niedersachsen entwickelt wird und auch einigermaßen Verbreitung findet, soweit ich das übersehe, deutschlandweit. Da ist zum Beispiel, den Namen sage ich jetzt ganz klar, LibreOffice als Online-Tool eingebunden. Also die Online-Version ist dort direkt drin.
Als Only Office. Oder wie heißt es dann?
Das heißt, das hat gar keinen so einen richtigen Namen. Also,
Abo.
das ist auch spannend. Das ist, weil die geben dem einfach keinen Namen, außer dass sie es Office nennen. Oder, warte, jetzt muss ich ganz kurz nachdenken. Office und die Tabellenkalkulation ist auch drin. Also, sie nennen es Office, Tabellenkalkulation und Präsentation. Irgendwie sowas. Aber es ist, glaube ich, der Quelltext von LibreOffice. Die haben eine Zeit lang dran gebastelt. Ich weiß gar nicht, was aus deren Produkt geworden ist. Die hatten mal eine Zeit lang, dass man Test-Account schalten konnte. Das ist dann, ich habe es aus den Augen verloren, so muss ich das eigentlich sagen. Aber dieses Office funktioniert eben ganz klassisch, hat keine verklausulierten Menüs und so weiter, so wie der Marktführer das so hat. an das ich mich gar nicht gewöhnen mag und kann und so. Und so sind die Schüler eigentlich mit anderen Produkten konfrontiert, mit denen sie auch umgehen müssen, können müssen. So, und das ist mein Ansatz, denen das zu vermitteln, zumindest in Ansätzen.
Ja. Ja, zumal ich auch immer wieder finde, also man kann ja überall was für sich Gutes rausziehen. Ne? Also ich finde zum Beispiel, also wenn es darum geht, dass ich Dokumente erstellen möchte, wo ich mal einfach sicher sein will, dass sie erstmal kein Ablaufdatum haben mit dem nächsten Update oder wie auch immer, dann finde ich zum Beispiel LibreOffice genial, einfach. Also weil du, ne, es ist ja durch diese Open Document Foundation gedeckelt alles. Und die sorgen dafür, dass dieses ODF-Format halt frei bleibt und lesbar bleibt. Und ja, wenn ich Dokumente habe, wo ich sage, ich könnte mir vorstellen, dass ich das in 10 Jahren nochmal brauche, dann ist aus meiner Sicht halt immer so, wie zum Beispiel LibreOffice, die einzige echte Wahl. Weil ich mich bei allen anderen nicht drauf verlassen kann. Ich kann mich ja eigentlich nicht mal drauf verlassen, dass, keine Ahnung, nächste Woche bei... auch jetzt haben wir so schön angefangen, bei dem Marktführer nicht irgendwo ein Skandal passiert und die übernächste Woche dicht machen. Da kann ich mich ja gar nicht drauf verlassen.
Ja gut, jetzt ein bisschen
die Chance ist relativ gering, das ist schon klar. Aber du weißt, was ich meine.
Ne? Ich weiß, was du meinst, aber vielleicht kann man da auch nochmal einen anderen Punkt aufgreifen, dass eben so ein bisschen die andere Seite auch fairerweise darstellen. Weil ich nicht jemand bin, der Missionar. Ich sehe mich nicht als Missionar in Sachen freier Software, weil zum Beispiel, du hast jetzt dieses offene Dokumentenformat angesprochen, da ist es dramatischerweise so und seit vielen Jahren schon so, also nicht behoben, sozusagen ein nicht behobenes Problem bei dieser Geschichte, dass du das tatsächlich, obwohl es ein offenes Format ist und man eigentlich davon ausgehen müsste, dass es in allen Textverarbeitungsprogrammen lesbar ist und eindeutig lesbar ist, also quasi die Darstellung immer gleich ist, aber dass genau das nicht erfüllt ist.
Ja,
der Teil
funktioniert nicht, das stimmt.
Der Teil funktioniert nicht und das ist eben auch ein Drama. Und da rede ich jetzt nicht nur von dem Umstand, dass der Marktführer da quasi den Normalnutzer oder die Normalnutzerin verwirrt, indem er so Warnungen ausstößt. Willst du wirklich in diesem Format speichern und bist du sicher, dass du dir jetzt nicht ein ganz fiese Virus oder irgendwas, einen fiesen Schädling auf deinen Rechner einfängst, wo dann der Normalbenutzer sagt, nee, also das lasse ich mal lieber und dann mache ich mal das, was mir dieses Programm hier vorschlägt, sondern also das kommt noch mit dazu, dass andere also quasi Mitbewerber da aus dem Markt gedrängt werden, aber tatsächlich ist es so, dieses offene Format hat sich in meiner Wahrnehmung nicht bewährt, also gar nicht bewährt.
Naja, in Sachen Kompatibilität, so wie du gesagt hast, ne? Also wenn ich halt irgendwie einen Writer, also halt so ein Dokument habe, dass ich dann mit einer anderen Anwendung öffne, das ist auch, ich glaube, fast egal, welche andere Anwendung ich nehme, dann habe ich schon immer Darstellungsprobleme.
Was, so ist das.
Was für mich halt eben immer das Ding ist, dass ich es zum Verschicken mache ich halt ein PDF draus und behalte aber quasi die Originaldatei für mich, falls ich es in irgendeiner Form editieren muss. Hm. Beziehungsweise ich bin in den letzten Monaten wieder dazu übergegangen, Nano zu öffnen und
Gott,
ja,
schön.
Also weil, ja, was machen wir denn? Ein bisschen Text schreiben, ein bisschen, ne, und das reicht mir dann auch als Textdatei irgendwie, das ist relativ universell, das kann fast jeder darstellen in irgendeiner Form. Deswegen, also ich bin da tief entspannt in den letzten Monaten.
Ja, ich komme nochmal zurück auf deinen, wenn ich das machen darf, auf deine Frage der Offenheit von Schülerinnen und Schülern gegenüber freier Software, weil so ein bisschen vertrete ich ja hier auch den Part des Lehrers, so einer Lehrkraft, ja, das sehe ich so. Auf
Mensch,
jeden Fall.
Da habe ich gar nicht dran gedacht eben.
Genau, also ich möchte diesen Part betonen, weil ja. Und da wollte ich eben sagen, was freie Software und jetzt Linux im Speziellen dort bedeutet für mich ist, dass wir zum Beispiel Systeme, die wirklich alt sind, also die ausgemusterte Rechner damit wieder mit einer Linux-Distribution oder mit bestimmten Linux-Distributionen, da kommt wieder das, was ich vorhin schon gesagt habe, diese Kreativität oder diese Vielfalt, besseres Wort dafür, ja. Diese Vielfalt kommt da wieder zum Tragen, dass ich nämlich damit alte, eigentlich ausgemusterte Systeme, die mit anderen Betriebssystemen gar nicht mehr laufen, dass ich damit Systeme zum Leben erwecke, die vollwertig sind und voll benutzbar sind im Schulalltag. Und das ist auch etwas, was ich absolut genieße, absolut schätze in der Arbeit und keine Lizenzprobleme. Ich muss mich nicht drum kümmern, ob ich da sozusagen eine Lizenz gekauft habe, sondern diese freie Software bietet mir da eine unglaubliche Freiheit, quasi auch Hardware zu recyceln tatsächlich im engeren
genau.
Sinne.
Genau, ja, naja, was ja, ne, wenn man das alles mal so ein bisschen weiterdenkt, also ich sag mal, auch dieser ganze Elektroschrott, den wir da so exportieren und gerade unter Schülern, weißt du, ich fairerweise, eigentlich kennen wir uns ja gar nicht, wir unterhalten uns so unheimlich gut, finde ich, aber dieses ganze Fridays for Future Geschichte wird ja an den Schulen natürlich irgendwie auch Thema gewesen sein. Und da denke ich halt eben auch, dass du gerade über diese Geschichte alte Hardware einfach mal länger benutzen können, als es gedacht ist oder beziehungsweise
als es
die Situation hergibt, so, ja. Dass man sagt, nee, das können wir da drauf installieren und du kannst ganz normal damit arbeiten, als hättest du was ganz Tolles Neues. Das ist auch so eine Situation, die ich großartig finde. Also das kann ich auch anders nicht sagen. Ne?
Und da schlage ich nochmal so einen Bogen, Stichwort freie Hardware jetzt im weiteren Sinne, sage ich mal, die Situation ist in der Europäischen Union auch schon angekommen, dass es eigentlich nicht sein kann, dass Geräte, die eigentlich technisch völlig einwandfrei sind, dass die durch den Umstand, dass es nach 3 Jahren kein Update mehr gibt, dass die eigentlich nicht mehr zu benutzen sind. Oder wenn man ehrlich ist, man sollte sie nicht mehr benutzen, weil eben die Sicherheitsupdates da schon essentiell sind, um solche Geräte sicher zu betreiben. Und auch genau. Da gehe ich von aus, dass es da eine Initiative geben wird, die da eine Änderung hervorruft. Wir haben erlebt bei den Ladegeräten, also bei diesen Standard, man denkt ja gar nicht dran über so Kleinigkeiten, aber das ist ja eigentlich total wichtig. Ich habe Nokia vorhin erwähnt, die alte Nokia-Handys, die quasi alle ihr eigenes Ladegerät hatte mit ihrem eigenen Stecker und wenn das Ding irgendwie nicht mehr funktionierte, dann hat es ein Problem, musstest du exakt dieses nachkaufen. Dann gab es die Initiative, dass es eben standardisierte Anschlüsse gibt mit dem Micro-USB-Anschluss oder USB-C oder was auch immer. Und da würde ich von ausgehen und würde mir wünschen auch, dass die Europäische Union da erkennt, dass das wichtig ist, dass das im Hinblick auf Ressourcenvermeidung und auch ja, einfach Geld für die Anwender zu sparen, dass es da Möglichkeiten geben muss, solche Handys, solche Smartphones zu recyceln. Und da sehe ich eine große Chance darin. Es gibt ja viele oder einige Initiativen, die so heißen Free Your Phone, also befreie dein Telefon. Und da quasi, wenn sie nur dafür sorgen, dass die an den Geräten der Bootloader aufzuschließen ist, dass begabte Personen, wie auch immer, dort ein anderes Betriebssystem drauf installieren können. Ich glaube, das wäre eine großartige Sache und eine Riesenhilfe.
Naja, und das ist ja schon das Ding irgendwie. Also wenn wir jetzt auch gerade Ubuntu natürlich, Ubuntu Touch, also halt die Variante für Mobiltelefone, wenn man sich das anguckt irgendwie, also das, was ich bisher gesehen habe, da muss man noch nicht mal mehr technisches Talent mitbringen, sondern da ist es wohl wirklich so, das entsprechende Gerät raussuchen, natürlich vorerst hoffen, dass es in der Liste steht, per USB an den Rechner hängen, den Ubuntu Touch Installer starten und der erkennt dann schon dein Telefon und macht irgendwie den Rest Und keine Ahnung, nach zweimal Knopf drücken hast du da halt irgendwie ein anderes System drauf. Und das finde ich ist natürlich, ja, weil da hast du dann halt, vielleicht hast du nochmal 3 Jahre gewonnen, einfach dadurch, dass dein Gerät weitere 3 Jahre unterstützt wird irgendwie. Und das finde ich, wie gesagt, das finde ich einfach eine große Sache. Ne, ich habe mir mal vor einiger Zeit, wie hieß denn das? Replicant, das ist halt auch so ein Android, das ja nur aus freier Software besteht, beziehungsweise wo einfach alles weggelassen wird, was unfrei ist. Das habe ich mir mal auf so ein Samsung S3 Telefon oder sowas, ja, habe ich mir da mal hingeflasht und vom System her toll, ich war auch ziemlich begeistert irgendwie. Aber dieses, also das Zusammenspiel Hardware, Software, das hat am Ende überhaupt nicht mehr funktioniert. Und wenn ich die Tasten quasi drücken musste, 5 Minuten, bevor ich telefonieren wollte, weil dann einfach alles nachgezogen hat, ja, dann tut's mir leid. Also da muss so ein bisschen die Alltagspraktikabilität, die muss halt einfach ein bisschen gegeben sein, ne? Aber das war, wie gesagt, ansonsten, wenn die das auf ein moderneres oder schnelleres Telefon packen würden, wäre ich sofort dabei. Dann, ne? Bei Ubuntu Touch genauso, aber da laufen die Verhandlungen bei mir gerade noch. ich habe da völlig Bock drauf. Also ich will das unbedingt ausprobieren. Aber das Gerät, was ich habe, ist halt im Development da bei denen noch sehr eingeschränkt. Und dann habe ich halt so ein bisschen Angst, weil es auch noch ein aktuelles Gerät ist. Also,
ja,
die ist noch bis März nächstes Jahr unterstützt irgendwie oder bis April. Und, macht man das vorher?
Weißt du, was ich also meine? Angst, ja, ich weiß, was du meinst, aber da möchte ich einhaken, dass Angst kenne ich in dem Bereich nicht mehr. Angst ist nur die Angst um die Garantie. Und ich weiß nicht, was schneller passiert im Alltag, ob das Telefon mal einen Sturz erlebt und dann irgendwie tatsächlich mechanisch kaputt geht, oder ob ich sage, diese Garantie ist mir eigentlich ziemlich egal, wenn es nur ein gutes System ist, was da drauf läuft. Und da kann man eigentlich gut den Bogen schlagen zu Ubuntu. Das ist ja der Themenüberbau deines Podcasts hier. Ja, ja, ja. Da finde ich zum Beispiel Ubuntu, dafür schätze ich dieses Projekt, dass die eben eine unglaubliche Professionalisierung, eine unglaubliche Anwenderorientierung da reingebracht haben. Also ich hatte erzählt, dass ich mit OpenSUSE angefangen habe. Ich weiß nicht genau, wann ich zu Ubuntu gekommen bin, welche Version das war, also welches Jahr das war. Mhm. Aber diese, was ich wirklich schätze an diesem ganzen Environment, dazu gehört ja auch Thorsten, mit dem du deinen ersten Interview deines ersten. Genau. was ich einfach schätze an diesem Projekt, ist die Professionalität. Also dass viele, viele Bausteine da sind, die diese Umgebung sozusagen positiv machen. Also angefangen von der Hilfe, die man erhält, über das Produkt selber, was sich bemüht, quasi auch so Standards zu setzen. Ubuntu lässt sich nicht überall installieren, aber es lässt sich häufig installieren, und wenn es Probleme gibt, dann kann man sich dort Hilfe holen. Ja, also das und auch mit dem durchaus kritisierten App Store, der aber für die Normalanwender, für mich jetzt nicht, aber für normale Anwender durchaus eine Hilfe ist. Jetzt diese neue, auch glaube ich nicht kritikfrei aufgenommene Möglichkeit dieser Standalone-Programme, also wo Snap. Sie quasi die ganzen, ja, diese Snap-Systems, was ja eigentlich großartig ist, auch wenn da jetzt so vermutet wird, dass Ubuntu da seine Marktmacht in irgendeiner Weise oder seinen Einfluss geltend machen will, da würde ich sagen, ja, okay, lass sie noch tun. Also warum soll man so kleinere, marktmäßig kleinere Projekte in irgendeiner Weise ausbremsen? Das liegt mir also persönlich fern. Und aber das schätze ich sehr, sehr, sehr an Ubuntu. Auch wenn, und das räume ich ein, zum Beispiel diese Geschichte mit Unity, also mit der Benutzeroberfläche, die ja auch jetzt gar nicht mehr weiterentwickelt wird.
Warst du ein Freund oder ein Gegner von Unity?
Also, wir haben ja vorhin schon mal gesagt, dass es so Vorlieben gibt für Geräte, beziehungsweise dass es so bestimmte Sachen gibt, die einfach gut zusammenpassen.
Genau.
Und ich fand Unity, fand ich so als Idee, fand ich es total super. Ich habe es nicht gemocht, ganz klar, aber das ist ja der Clou an der freien Software, auch an der Ubuntu, dass man dann einfach sich für eine andere Desktop-Umgebung entscheiden kann. Aber ich fand es super. Ich fand es tatsächlich super. Ich fand es eine tolle Entwicklung und habe auch nicht ganz verstanden, was da so die Vorbehalte waren. Ich habe auch nicht verstanden, tatsächlich so diesen kleinen Ausflug, also dieses Unity wurde entwickelt, obwohl eigentlich, soweit wie ich das nachvollziehen kann, ja GNOME, von dem sie sich ja abgekehrt hatten, also GNOME 2 war ja, glaube ich, das, wo sie dann ausgestiegen sind und genau, wo sie ihr eigenes Ding dann gemacht haben. Und dann aber, wo mit GNOME 3 eigentlich so vom Look and Feel her dieselbe Oberfläche sozusagen darstellbar war wie mit Unity. Hoffentlich vertue ich mich da jetzt nicht, weil in den Tiefen habe ich mich nicht umgetrieben. Das war etwas, da konnte ich mich jetzt nicht mit beschäftigen. Und heute sage ich jetzt auch, heute ist mein Favorit und empfehle ich auch durchweg weiter, ist mein Favorit Linux Mint. Also die Oberfläche Cinnamon beziehungsweise noch häufiger Mate, weil die eben sehr ressourcenschonend zur Sache geht und weil man damit wirklich alte Rechner wieder absolut top recyceln kann.
Ja.
Ne? Aber ich vergesse nicht, dass ein gutes Stück dieser Entwicklung von Linux Mint eben auf Ubuntu beruht und wünsche eigentlich diesem Projekt ein wirklich langes, langes, langes Leben und noch eine lange Entwicklung.
Ist immer spannend. Also ich glaube zum einen, das wird schon noch ein paar Jahre ganz gut klappen. Zum anderen muss ich ganz ehrlich sagen, also ich war auch, ich glaube, es war ganz gut, dass du dich jetzt nicht komplett als Unity-Fan geoutet hast.
Oh.
Weil ich habe das, letzte Folge, beziehungsweise mit Thorsten rede ich ja so hin und wieder mal. Das war also, dass wir letztes Mal das aufgenommen haben, war ja eher ein Zufall. Seitdem ich das gesagt habe, dass ich so, ach naja, Unity und so, schickt ihr mir jetzt dauernd Links, wo ich es denn installieren könnte. Also, weil es wird so halt auch als Community-Projekt irgendwie weitergetrieben und auch weiterentwickelt. Und er schickt mir jetzt immer wieder, wenn es immer mal wieder Bilder gibt oder halt dann halt wirklich so zur Installation, dann schickt er mir das immer rüber und ich denke mal, nein, ich bleib jetzt hier so, wie ich bin und so bin ich gerade zufrieden irgendwie. Tu das nicht. Thorsten, tu es nicht, falls du
hörst. Sag ihm das doch mal.
Genau.
Sag ihm das doch mal oder richte dir einen Spam-Ordner ein so, einen kleinen E-Mail-Filter, dann hast du doch das Problem beseitigt. Aber ist doch, also ich finde, das was dahinter steht, was du jetzt erzählt hast, ist jetzt das eigentlich Interessante. Also
genau.
Und auch wieder, wir kommen zurück zur freien Software, dass dieses Projekt, also wie gesagt, ich habe da keine, ich weiß, dass es eine Riesenwelle machte damals und auch dass die wie das entwickelt wurde, das war irgendwie, da war nicht Konsens, da war Dissens, da war Streit in der Bude drin. Aber es ist doch eigentlich großartig, dass es Leute gibt, die an dieses Konzept glauben oder von diesem Konzept überzeugt sind und dann das weiterentwickeln. Also das finde ich das eigentlich Tolle daran.
Genau.
Und ich meine, was sich durchsetzt, Linux Mint zum Beispiel, die Oberfläche ist ja jetzt extrem klassisch, würde ich sie nennen. Sie hat ein Menü, also ich habe gesagt vorhin, mein letztes Windows war Windows 2000. Und es hat ein Menü wie Windows 2000, ohne unschick zu sein und mit vielen Features, die dazukommen, mit Suche, Programmsuche und so weiter. Aber es hat trotzdem etwas sehr Klassisches, wo ich immer meine, was Klassisches muss ja nicht unbedingt schlecht sein. Aber dass sich Leute finden, die dann so ein Projekt weitertreiben, weiterentwickeln, egal was außenrum passiert, ist doch toll. Also ich finde das gut.
Großartig.
Und was sich durchsetzt, ist dann die nächste Frage. So,
ne? Naja, oder ne? Es ist ja so im ersten Zug ist es ja irgendwie auch dieses, da hatte ich auch mal mit Thorsten drüber gesprochen, so, wo er dann sagte so, naja, ich mache das erstmal so, dass es für mich total gut ist. Ne? Also so egal bei was irgendwie, ich mache das erstmal so, wie ich das haben möchte. Und im Grunde hast du ja dann mit Linux oder halt auch mit in dieser ganzen Ubuntu-Welt halt eben auch diese Möglichkeit. Ne? Wenn man jetzt so eben beigeht und sagt, Unity finde ich toll, dann muss ich das am Ende, und das ist auch wieder so ein Teil des Schönen irgendwie, dann muss ich das am Ende gar nicht durchsetzen. Das braucht gar nicht den großen Durchsatz in der breiten Menge. Das ist bei Linux eh so eine Sache. Aber für dich wird es dann toll. Also für dich selber wird es so, wie du es haben möchtest. Und das finde ich einfach gut. Das ist auch eine von den Sachen, die mir Spaß macht. Oder ein anderes...
Erzähl. Ja, da beschreibst du etwas. Also das hast du auch schon angedeutet in Nebensätzen sozusagen. Aber du findest das zum einen gut, aber hast auch gesagt so, dass eben, also du hast formuliert so, wenn das für jemanden gut ist, dann ist das gut. Dann entwickeln die das weiter und dann ist das positiv zu sehen, dass das sozusagen weitergeführt wird nach den eigenen Bedürfnissen. Mhm. Gleichzeitig, das hast du zwischen den Zeilen gehört zu haben. Gleichzeitig gibt es damit natürlich auch ein Problem. Weil diese Fragmentierung der Linux-Welt ist die größte Stärke und die größte Schwäche. Also während der Marktführer, ich sag mal wirklich rücksichtslos, wenn man da die Versionen der letzten Jahre oder die letzten 15 Jahre durchguckt, was da durchgesetzt wurde, für oder mit dem Anwender, das war so egal. Also da war dem Konzern das so egal, wie das aussieht und wie es den Nutzern damit geht. Es gab große Kritik, dann wurde ein bisschen zurückgerudert, dann wurde es ein bisschen angepasst und so weiter. Aber die haben das quasi durchdrücken können, ihr Konzept durchdrücken können aufgrund ihrer Marktmacht. Bei dem Linux Desktop, dessen Jahr, das ich weiß nicht, wann ich aufgehört habe, dass dieses Stichwort da, diesen Hashtag da mal irgendwie
das Jahr nach, des Linux Desktop?
Ist das jedes Jahr des Linux Desktop, genau, ist nächstes Jahr. Genau, das ist schon echt. Also gut, aber das steckt da mit drin, dass eben, ich habe das auch immer bei zum Beispiel beim Projekt KDE, die ich sehr schätze und für die Internationalität. Super, wegen der Internationalität, die pflegen, sehr, sehr positiv sehe. Aber die haben wirklich ihr Ding gemacht, rücksichtslos und sind dann, also quasi rücksichtslos auf den Endbenutzer. Und da muss man ganz klar sagen, auch jetzt wieder ein Rückgriff auf die Schule, wir sind keine IT-Spezialisten. Ich bin vielleicht ein bisschen IT-affiner, aber ich bin kein im engeren Sinne IT-Spezialist. Und da finde ich, sind die User überfordert. Da überfordert auch dieses Konzept der freien Software, von wegen, ich passe mir das so an, wie ich es gerne haben möchte und so weiter, dass, wo Stallman da so ganz intensiv sein Ding pflegt oder pflegte, das geht an der Realität vorbei, komplett.
Ja, das finde ich dann auch immer so ein bisschen, man sieht das manchmal an so Wellen, die so durch diese ganze Linux-Welt durchlaufen irgendwie. Da waren jetzt vor ein paar Jahren war dann das Arch Linux, war dann so ein kleiner Trend. Irgendwie alle haben so, das müssen wir jetzt nehmen. Und im Endeffekt, ich habe es mal versucht mir anzugucken und habe dann gedacht, nee, scheiß auf euren Installationsprozess. Einen Augenblick, hier hat es eben geklingelt. Ich komme gleich wieder.
Ja.
Hier sind wir auch schon. Hast du ein wenig gesungen oder Gedichte rezitiert in der Zwischenzeit?
Nein.
Schweigen. Ja, hier kommt ein Schnitt vielleicht. Ich guck mal. Oder die Leute warten einfach 10 Sekunden. Das ist auch in Ordnung.
Nein. Ein Schnitt fände ich schön an der Stelle.
Ich glaube auch. Da können wir das mal machen. Ne? Wo war ich gerade? Ach so, ja genau, Arch. Auf jeden Fall, dann ging halt so eine Welle durch und es war einfach, also aus meiner Sicht, einfach nicht schön zu installieren. Es war, ja, konnte ich nichts mit anfangen am Ende. Ne? Und das finde ich dann halt immer so eine Sache, so dass sich viele Leute wundern irgendwie, Mensch, warum ist Linux denn so im Speziellen irgendwie jetzt nicht weiter in der Breite und die breite Masse könnte das doch benutzen und ich glaube, es liegt wirklich genau an solchen Trends unter anderem. So, da kommt dann halt irgendwie wieder einer um die Ecke mit einer Installation, wo du dir die Finger beibrichst oder wo du so nach 3 Tagen dann mal fertig bist oder sowas. Und dann sagen halt einfach mal 95% der Leute oder noch mehr, da habe ich gar keinen Bock drauf. Und denen muss ich recht geben, weil die wollen am Ende vielleicht nur ein Briefchen an Omi schreiben oder was auch immer. Ne? Und dafür würde ich so einen Aufwand auch nicht betreiben. Und wenn ich dann gucke, hier so eine Ubuntu-Installation auf der anderen Seite, finde ich heutzutage, ist jetzt kein Akt mehr.
Das ist wirklich ein Punkt, ist kein Akt mehr und das darf man auch nicht vergessen, wir hatten das Produkt LibreOffice vorhin schon mal genannt, Ubuntu hat einen Namen, also Ubuntu ist ist ein Markenname, der eine gewisse Verlässlichkeit bietet, wo man zumindest annehmen kann, dass das so problemlos, wie es eben geht, zu installieren ist. Und das kann man, glaube ich, auch wahrnehmen. Also mein Bild dafür ist immer, was so populäre Computerzeitschriften, die man so am Bahnhof oder so sieht, wenn dann dort Ubuntu auftaucht, dann denke ich, wow, das ist in die Breite gegangen. Also das ist das und das ist nicht nur bei Menschen, die jetzt so extrem Wert legen, oh, da ist tatsächlich etwas, was ich zum Beispiel als Live-CD starten kann, damit ich irgendwie unentdeckt mich im Internet bewegen kann. So, diesen Ansatz gab es, glaube ich, auch mal eine Zeit, so wurde es auch mal eine Zeit lang gehypt, sondern es ist tatsächlich etwas, was funktioniert. Große Online-Medien, wenn die zum Beispiel Lösungsvorschläge bieten bei Installationsproblemen oder bei Benutzungsfragen oder so, dann ist das eigentlich schon eine gute Sache. Und da hat eben Ubuntu auch, wie ich finde, einen Schub geleistet. Also das ist eine verlässliche Marke. Und ich wünsche diesem Projekt extrem viel, viel Erfolg weiterhin, dass auch der Herr Shuttleworth, den ich nicht einschätzen kann, ich habe mich mit seiner Person nicht beschäftigt und so weiter. Also, aber immerhin initiiert er dieses Projekt, auch aus welchen Gründen auch immer. Und ich finde es auch, es wurde kritisiert, dass irgendwie so Geld versucht wird, das zu kommerzialisieren, also versucht wird, damit Geld zu verdienen. Auch das kann ich ganz klar für meine Person kann ich das ganz klar nur befürworten, dass ich sage, ja, darf gerne wirklich etwas kosten. Also ich spende häufig freien Projekten, die ich viel im Alltag nutze, spende ich immer mal ein bisschen Geld wieder, so um denen auch Danke zu sagen für diese tollen Projekte, die da initiiert werden und am Laufen gehalten werden.
Das ist halt eben genau die Sache. Ne? Aber wo wir schön, dass du es nochmal vorgeholt hast, irgendwie, arbeitest du denn an irgendwelchen Projekten mit? Also bist du denn irgendwo involviert oder keine Ahnung, Support in der Community oder weißt du, was also aus der Kante? Weil eigentlich, sei mal ganz ehrlich, ne? Eigentlich leistest du, ich sag's jetzt mal so militärisch, für die Sache, leistest du ja in deinem Beruf eigentlich schon genug. So. ja, finde ich schon. Also das da mit so viel Freude und Einsatz bei zu sein, irgendwie, das findet man ja dann auch eher selten.
Ne? Und och, das ist jetzt eine Unterstellung, die weise ich streng zurück.
keine Freude und kein Einsatz dabei.
Nein, das unterstütze ich, aber du hast, glaube ich, die Formulierung benutzt, das kann man ja nochmal nachhören dann, dass es sehr selten ist oder in irgendeiner Weise. Also
Ja.
die Außergewöhnlichkeit, die weise ich
Ja.
zurück. Also es gibt viele, viele Lehrerinnen und Lehrer, die in ihrem Bereich engagiert sind, und mein Bereich ist Technik, und eben die Informatik im Sinne von Anwendungen, also dass man die Maschinen benutzen kann und versteht, was das Internet ist und so weiter. Du hast gefragt, bin ich da in der Community aktiv?
Ja, genau,
Also
oder irgendwelche
rein,
Projekten, wie auch immer, ne? Was
ja,
ihr.
also immer wieder ein ganz kleines bisschen, und das ist auch einfach bedingt durch die Zeit, dass ich von so regelmäßigen Projekten, aber das hat jetzt mit der freien Software so nichts zu tun, außer dass ich statt Fernsehen mal eher Wikipedia mache, also Artikel in der Wikipedia bearbeite oder so, nee, habe ich eigentlich weniger damit zu tun. Ich meine, Corona hat wirklich eine riesen, riesen Schneise geschlagen in alles Mögliche, was so das normale, in Anführungszeichen, Leben angeht. Und nee, also da bin ich nicht unterwegs, aber ach so, das wollte ich eigentlich erzählen, genau, dass eben diese Mitarbeit an diesem, da mache ich ein ganz kleines bisschen Werbung für, dieser Werkzeugkasten, freie Software für Lehrkräfte, dass das eben im Zusammenarbeit mit Sebastian Seitz, der damals aus Berlin, der damals an der Technologiestiftung in Berlin tätig war, der hat das Projekt initiiert, das möchte ich auch ganz klar erwähnen. An so Projekten habe ich mitgearbeitet, aber das ist jetzt im Moment auch, liegt brach sozusagen.
Ja, wobei ich das eigentlich so ein bisschen, also ich sag mal gerade, ich habe mir das angeguckt, diesen Werkzeugkasten freie Software, den habe ich auf deinem Blog gefunden, glaube ich.
Genau, ich habe mir einfach die Freiheit erlaubt, den auf meinem Blog
Ja,
auch zu verlinken. Genau,
ja.
was sagst du dazu?
Und
Wie wirkt er?
ja, nee, ich finde, der wirkt schon genau richtig, der wirkt schon genau so, wie er soll. Und was mich aber so ein bisschen, naja, das macht mich nicht fertig, aber ich finde schon irgendwie hart. Normalerweise müsstet ihr, die ihr daran mitgewirkt haben und die das unterstützen, ihr müsstet eigentlich das ganze Jahr, also nicht das letzte, aber grundsätzlich müsstet ihr eigentlich jedes Jahr, das ganze Jahr auf Tour sein und überall nur an den Schulen dieses Ding vorstellen. Und ich habe aber das dunkle Gefühl, das ist nicht so. Weil ich,
Also,
weil,
ja.
weil in diesem Kasten, wie gesagt, ich krieg's jetzt auch im Einzelnen nicht mehr zusammen, aber es war ja Software beschrieben, es war ja alles Mögliche beschrieben. Ich habe unheimlich viele Sachen einfach sinnvoll gefunden, und das passiert selten, dass ich sage, Mensch, da passt mal einfach alles, da ist mal alles richtig. Oder so dieses, ach, so hätte ich es auch gemacht, wenn ich auf die Idee gekommen wäre. Also ich fand das Ding einfach gut und hab dann gedacht, aber wer kennt es? Also die Verbreitung ist so traurig niedrig irgendwie. Oder irre ich mich da?
Nein, da irrst du dich wahrscheinlich nicht, aber das traurig niedrig, ja, weiß ich nicht, wie ich das bewerten soll. Das ist so, so stellt sich die Situation dar. Also ich kann leider nicht mehr so ganz nachvollziehen eine Geschichte, die Sebastian Seitz damals, als wir an dem Buchprojekt zum einen online geschrieben haben, aber auch in realen, also wir haben uns tatsächlich in Berlin dann auch getroffen, auch um sich mal kennenzulernen. Das war auch eine spannende Geschichte. Aber ich weiß nicht, welche Geschichte er da gegenübergestellt hat. Aber es lief ungefähr so, dass er, weiß ich nicht, dass er eine Geschichte erzählte, und zwar, dass an der Universität oder ja, dass an der Universität ein Seminar für freie Software er das initiierte. Und dass, wenn man sich so die Prinzipien der freien Software vor Augen führt, dass das eigentlich eins zu eins mit Schule zusammen kommt. Also das sozusagen, also Stichwort, du hattest ganz am Anfang der Sendung erzählt oder das erwähnt mit sozialer Frage zum Beispiel.
Genau, ja.
Ne? Und da, wenn man sich freie Software anguckt, dann kann man sagen, Mensch, du zahlst keine Lizenzgebühren, also sollte das doch eigentlich für Leute sein, egal ob du jetzt arm oder reich bist. So, ich mach das mal ein bisschen platter. Und Sebastian Seitz erzählte so eine Geschichte wie, es kam niemand zu dieser Veranstaltung, weil es keinen interessiert hat. Und dieses Gefühl kann ich gut nachvollziehen, weil die Schule ist ein spezielles System und Bildung ist ein spezieller Bereich. Und auch wenn dir das jetzt sehr sinnvoll vorkommt, also das sind zwei unterschiedliche Sachen. Du kannst, die normale Schule funktioniert eben anders. Da ist dieser IT, die IT ist nur ein klitzekleiner Teil davon. Und wenn ich ganz ehrlich bin, auch wenn ich das unterrichte, wenn ich es fördere, versuche nach besten Kräften zu fördern, es ist auch zum Glück nur ein kleiner Teil davon. Denn was sichtbar wurde jetzt in der Pandemie, und das, so hat dein Podcast hier auch ein bisschen Zeitbezug, diese Schule als Lernort, als realer Lernort, das ist gar nicht zu bezahlen. Also meine Schüler wieder gesehen zu haben, jetzt nachdem wir aus dem Lockdown wiederkamen, meine Güte, habe ich mich gefreut, die Kinder da live in Farbe, in 3D, so in 4D und in hochauflösender Qualität zu sehen und nicht bei irgendwelchen Videokonferenzen, die auch interessant waren, ja, aber die nicht deren System waren und auch nicht mein System waren. Also, du hast gefragt, warum findet das so traurig wenig Verbreitung? Ist, weil Lehrkräfte sind keine IT-Spezialisten. Der IT-Bereich hat in Schule einen geringen Stellenwert, also hat eine geringe Wichtigkeit, also die Werkzeuge, IT-Werkzeuge. Und demzufolge hoffe ich, dass die Leute, die sich versucht haben, Orientierung zu verschaffen, zum Beispiel, wenn es darum geht, irgendwie, du hast jetzt deinen Podcast hier, du benutzt irgendein Werkzeug zum Schneiden und wenn es zum Beispiel Musiklehrerinnen oder Lehrer gibt, die irgendwie Musik schneiden oder was aufnehmen müssen oder so, wenn die zum Beispiel Audacity benutzen, ist das eine großartige Sache. Und ich glaube, für die ist das gemacht. Und dann ist es auch nicht mehr wirklich traurig.
Nein, dann nicht, auf gar keinen Fall, das stimmt. Nein, ich wollte das jetzt auch nicht so schwarz malen, aber es ist halt so, dass ich mir immer denke, so Mensch, da haben sich Leute halt wirklich Mühe gegeben, um mal einfach was wirklich Schönes zusammenzustellen. Übrigens eine von den Sachen, die ich, wir haben bei den Wolfsburger Linux-Usern, bei der Wobluke, haben wir hier so ein Matrix-Chat und da habe ich dann neulich mal so ein bisschen die Fassung verloren, wo ich weiß nicht mehr, wie wir da hingekommen sind, aber irgendwann habe ich dann halt eben einfach nur runtergeschrieben, irgendwie so, ja, und gerade bei so Sachen wie in Schulen helfen oder dann halt eben wirklich mal so die Expertise einfach nur zur Seite stellen für Lehrer oder für ja, die Schule auch als Gebäude, ne? Also ich kenne genug Leute irgendwie, die wunderbare Meshnetze durch riesige Stadtteile ziehen können, die könnten das halt eben auch in Schulen so mit wahrscheinlich der gleichen Begeisterung. Und wo ich gesagt habe, da haben wir als Community, haben so in Bezug auf Schule oder als Linux-Community haben wir in Bezug auf Schule versagt. Das war so meine These am Ende, weil ich gesagt habe, wir sagen den Leuten, das war auch der Auslöser irgendwie. Das war halt hier so ein, keine Ahnung, Tracking, also ne, das Überwachen der Tätigkeiten von Software XY. So, und dann kam halt irgendwie dahinter wieder, ja, die und die Software ist ja auch viel besser für, wo mir dann halt einfach so durch den Kopf ging, ja, aber du bist Lehrer und du möchtest bitte deinen Unterricht machen und egal, wie du es versuchst, ob das jetzt, keine Ahnung, Google, Gott, wie heißt denn das da, Meet oder Teams von Microsoft oder egal, was du da benutzt, es kommt immer einer um die Ecke gesprungen, der dir erzählt, wie blöd du bist und dass das doch total scheiße ist alles und da habe ich dann halt eben gesagt, ich sage, und da haben wir als Community versagt. So, wir dürfen uns nicht immer hinstellen und allen erzählen, was sie gerade falsch machen, sondern gib ihnen die richtigen Tools an die Hand. Und deswegen meine ich das halt eben auch zu dem Werkzeugkasten. Das ist genau dieser Ansatz, zu sagen, hier sind die richtigen Tools, wenn du möchtest, benutze sie. Wenn nicht, dann lass es halt sein. Aber weißt du, was ich meine? So dieses...
Ja. Du, ich weiß sehr gut, was du meinst, und das kann ich eigentlich nur unterstützen, ohne dass ich jetzt diese scharfen Worte nutzen würde, dass die Community da in irgendeiner Weise versagt hat. Aber ich bin jetzt nicht mehr wohnhaft in Lüneburg, das heißt, ich bin umgezogen und in der westlichsten Stadt Mecklenburg-Vorpommerns beheimatet und genieße das hier auch sehr und habe hier noch nicht meine Linux-Gruppe gefunden. Oder vielleicht suche ich sie auch noch gar nicht oder ich mache sie auf oder egal. Und ich will jetzt auch keinem persönlich hier irgendwas ans Zeug flicken, weil das liegt mir völlig ferne. Aber die Beobachtung kann man durchaus machen. Also zum Beispiel mein Problem oder meine Aufgabe, die ich gerade jetzt live und in Farbe versuche zu lösen und mich da an ganz viele Communities wende, ist zum Beispiel, meine Linux-Notebooks zu administrieren. Das ist eine echte Aufgabe, weil das ist ein kleiner Sack voll. Also ich sage mal an 20 Stück und das kommen immer weitere hinzu, weil ausgemusterte Geräte gibt's fast umsonst. Also die kriegst du fast nachgeschmissen. So, aber das Problem ist, ich habe lange Zeit und jetzt in dem Bereich freier Software, da nenne ich auch Markennamen. Ich habe hier mit Clonezilla eine ganze Weile gearbeitet und bin damit auch gut gefahren. Ich habe ein System quasi aufgesetzt, so wie ich mir das vorgestellt habe, habe das in Image gezogen und das dann geklont auf verschiedene Rechner. Aber ganz ehrlich, ich kann das nicht mehr leisten oder das fällt mir ganz schwer. Jetzt könnte man sagen, ja, mach das doch mit Schülern. Und auch da muss man sagen, die sind da wirklich dabei gewesen, jetzt manuell auf einzelnen Rechnern dort zu installieren, Linux Mint zum Beispiel. Aber was ich mir wünschen würde und wo ich aber keinen Anschluss finde, das ist ganz merkwürdig auch, dass mir jemand hilft, also ein Imaging oder ein Software-Installationstool dort zu, weißt du, wenigstens auf die Schienen zu setzen. Es geht nicht darum, dass er oder sie mir das macht, aber auf die Schienen zu setzen. Und die Produkte, die ich dort so ein bisschen abgeklappert habe, sind zum Beispiel, ist der ein bisschen gewalttätige Name, weil es da, glaube ich, irgendwie eine Terrorgruppe im Regenwald gibt. Das ist der sogenannte M23-Server. Also M23 ist irgendwie, was weiß ich, eine Terrorgruppe. Ich weiß nicht, wie da der Zusammenhang ist. Okay. Aber ja, lustige Geschichte, wie so häufiger mal. Aber es gibt keinen, der mir, der auch von den Leuten, ist ein kleines Projekt aus Nordwestdeutschland, der sozusagen mir da, also gut, die verdienen auch Geld vielleicht damit, aber gut, der Support, sie suchen nach Referenzen und dann, ich kann auch verstehen und bin auch eigentlich bereit, das zu zahlen. So, aber wenn das passt irgendwie nicht, ich kriege da keine gute Unterstützung. So, ich fühle mich da nicht gut unterstützt. Oder in anderen Bereichen gab es mal FAI, Friendly Automated Installation, FAI, keine Ahnung. Furchtbares Ding, weil das alles mit so Konsolenbefehlen zu tun hat. Das kann man mögen, aber das ist für mich im Alltag, ich brauche das wirklich nicht clicky-bunty so im engeren Sinne, aber es muss ein bisschen übersichtlich sein, was ich da jetzt tue. Ich brauche eine Oberfläche, sonst, wenn ich dann Semikolon vergesse und dann funktioniert etwas nicht, dann ist das rausgeschmissene Zeit, mich damit weiter auseinanderzusetzen und so weiter.
Ja.
Und so ist es schwierig eigentlich und hat wieder so ein bisschen mit dieser Fragmentierung im Linux-Bereich zu tun, da quasi Anschluss zu finden. Ich könnte mich stundenlang durch Foren suchen, aber so, das funktioniert leider nicht.
Ja. Nee, ne? sehe ich an, verstehe ich. Also das ist, wie gesagt, das sind auch manchmal, auch diese Geschichte, natürlich war das, da hat die Community versagt, war natürlich derbe überspitzt, so, weil ich auch glaube, dass alle oder die meisten halt irgendwie was zu tun haben, ne? und ihr kompletter Fokus nicht darauf liegt, durch die Welt zu laufen und zu sagen, wem kann ich jetzt helfen. Aber es ist halt eben schon so eine Sache, das ging ja dann noch weiter. Ich habe ja dann einfach noch weitergemacht. Und ich glaube, am Ende waren alle ein bisschen frustriert. Also von daher, das kommt dann einmal und entlädt sich und dann ist es wieder gut und dann bin ich auch mit allem wieder cool irgendwie. Aber bis dahin gibt es halt oftmals, oder es gibt halt oft so Sachen, wo man dann so drüber stolpert. Ne? Aber auch viele von den Sachen, die du heute angesprochen hast, da fühle ich durchaus den gleichen Schmerz. Ne?
Den gleichen Schmerz.
Schön. Ja, du, wo würden wir landen, wenn all diese Entwickler, die an 100, 200 Distributionen arbeiten, einfach zusammen an 3 Distributionen arbeiten würden? Wo würden wir landen? Was wäre das für ein System? Oh mein Gott. Das wäre ja kaum, das wäre ja nicht mehr auszuhalten. Ne? Da bräuchtest du ja dann den USB-Stick nur noch in die Nähe des Rechners legen. Und das würde sich von alleine installieren, weil der Computer so heiß wäre auf diese Daten. Aber das ist aus meiner Sicht wirklich so. Also na klar, diese Diversität, dieses Verteilen, dieses der nächste Fork vom Fork. Auf der anderen Seite sehe ich aber in der Zwischenzeit auch, dass diese Szene so in Bewegung bleibt und immer wieder Sachen rausfallen, die für den Einzelnen halt dann halt eben so wie Unity, das ist dann für den Einzelnen wieder großartig. Und die Leute benutzen das mit Freude und haben da Spaß dran und das finde ich wichtig. Das finde ich wirklich wichtig. Was glaubst du denn mit Linux oder ja auch die Ubuntu Community irgendwie, was glaubst du denn, wohin sich das entwickelt? Ich habe jetzt nämlich, als du vorhin gesagt hattest, das Jahr des Linux-Desktops, ich habe gesehen, ich glaube 2020 war eigentlich das Jahr des Linux-Desktops, weil wir von 1,5 irgendwas Prozent auf 3, irgendwas hochgeschossen sind. Also wir haben mal eben 2% User geholt. Man munkelt oder vermutet, dass das mit dem Verkauf von Chromebooks zu tun haben könnte, die sich da irgendwie beim Server als irgendeine Linux-Variante anmelden. Aber was glaubst du denn? Glaubst du, dass das wächst in den nächsten Jahren? Weil ich sag's jetzt mal so platt, irgendwie den Servermarkt haben wir übernommen. Da gibt's eigentlich nichts, was da noch gegen anstinkt. So. Was meinst du, der Desktop kommt irgendwann? Ohne drauf zu warten.
Das kann ich nicht sagen und ich glaube es eher nicht, tatsächlich, weil ich glaube, die Zeit des Desktops läuft ab. Also habe jetzt natürlich eine schulische Perspektive vor Augen, aber dass die mobilen Endgeräte, die ja jetzt anders funktionieren als ein Desktop, und da liegt vielleicht auch das Geheimnis drin, also es gibt Leute, die sagen, Android ist kein Linux, aber ich bin noch überzeugt davon, dass das Android so ohne die Linux-Wurzeln das nicht so funktionieren würde. Und der Blick in die Zukunft sagt mir so, oder da wage ich anzunehmen, dass eben die Leute auf mobile Endgeräte, also sprich Tablets, umsteigen. Und da ist dieser Desktop-Gedanke sowieso wieder ein anderer. Also wer da, ja, ich kann es nicht sagen. Und du musst immer, also der Desktop ist alleine wenig, so sage ich das mal. Der Desktop ist dann, das kann man dann immer, du hattest vorhin gesagt, einmal, wenn man einen Brief an die Oma schreiben will, damit kann man natürlich, kann man völlig anspruchslos sein. Aber sobald du zum Beispiel eine Software, die du meinst, die dich weiterbringt im Leben oder die deine zum Beispiel auch Freizeit erfüllt, ich habe wieder den Blick auf die Schülerinnen und Schüler, wenn die ihre Daddel-Apps da nicht installieren können, ey, dann dann kannst du noch so einen toll funktionierenden Desktop haben oder noch so eine toll funktionierende interaktive Oberfläche jetzt für dein Tablet oder so. Es wird sich nicht durchsetzen. Und das ist, glaube ich, auch das Geheimnis, dass es immer ein Ökosystem drumherum geben muss. Wie gesagt, das ist eben etwas, was ich bei Ubuntu, obwohl ich es ehrlich gesagt nicht nutze, also das ist mir zu, da schraube ich an anderen, da möchte ich noch einen direkteren Zugriff aufs System haben. Aber was ich glaube, was lohnenswert ist, sozusagen, einen eigenen App Store zu pflegen.
Ja. Ja.
Ist das eine Antwort? Ja, ich glaube schon.
Natürlich. Wer bin ich, deine Antworten zu bewerten? Natürlich ist das eine. Aber wie gesagt, waren viele Sachen, die mir so zwischendurch aufgefallen sind, wo wir sehr konform sind. Manchmal ein wenig ungestümer als du, aber ich darf das auch.
Dann soll das so sein, ja, okay.
Ja, ich denke auch. Nein. Gut, so schnell können 1,5 Stunden rum sein. Und noch mehr sogar. Muss ich mal sagen. Hast du noch irgendeine Nachricht an die Welt?
Nee, ich habe keine Nachricht an die Welt. Ich würde mich freuen, wenn das auf Interesse stoßen würde. Und wie gesagt, die Gedanken, die du pflegst, so von wegen der so einer kleinen Gegenbewegung zur Fragmentierung. Also wenn es Leute gibt, die sich im schulischen Umfeld umtun, und wenn die miteinander zumindest Kontakt aufnehmen würden. Ich habe Kontakte, aber man kann davon eigentlich nie genug haben. Und Corona hackt viel auseinander. Aber ich glaube, Linux-Tag, da muss ich mal wieder aufschlagen bei irgendeinem Linux-Tag, wenn er denn mal wieder live und in Farbe stattfindet. Und
ein bisschen und Glück in Kiel.
Mit ein bisschen Glück in Kiel und dann kann man sagen, da bin ich dabei. Und insofern meine Nachricht an die Welt ist, sehen wir uns dann. Ja?
Auf jeden Fall. Alles klar, Daniel, dann vielen Dank.
Michael, vielen Dank für die Einladung.
Hat mir super viel Spaß gemacht, fand ich total angenehm. War seit langem auch mal wieder so ein schönes, entspanntes Gespräch, fand ich. War toll, hat mir riesen viel Spaß gemacht mit dir. Und ja, ich hoffe, wir hören und sehen uns. Alle, die so zugehört haben, gucken sich mal den Werkzeugkasten an. Ich werde auch mal zusehen, dass ich das jetzt dann auf der Webseite irgendwie mal ein bisschen mit Links befüttere. Irgendwie natürlich zu deinem Blog und zu dem Werkzeugkasten halt auch im Direkten. Und dass ich da einfach mal ein bisschen vollständiger werde als bisher.
Mach das mal. Gar nicht verkehrt.
Alles klar. Gut. Daniel, dann vielen Dank nochmal und euch allen da draußen. Tschüss.
Tschüss.